Also soll ich jetzt hinter meinem Mikro versteckt bleiben, ja?
Nein.
Naja, damit es besser für dich ist.
Okay, auch alle. Naja, aber ich gucke auch relativ viel auf den Laptop, also von daher, ich fokussiere mich einfach mehr darauf und höre dir dann zu.
Ich finde das ganz schön blöd, dass das nicht gleich ist, also dass die Zeitversetzung beim Handy eine andere ist als beim Computer.
Möchtest du anzählen?
Und bei dem musst du Enigma sagen.
Okay.
Kriegen wir das hin? Wahrscheinlich nicht. Okay.
Vielleicht.
Probieren wir es mal.
Enigma. Enigma?
Nein.
Also hallo und herzlich willkommen bei Enigma.
Das sind wir. Gegenüber sitzt Corey.
Und mir gegenüber sitzt Chrissy.
Wie man hört, leicht zeitversetzt.
Und wir sind der Podcast, der alles das erzählt, was uns interessiert und euch hoffentlich auch. Von urbanen Legenden über berühmte Persönlichkeiten bis zu True Crime.
Wir sind ein internationaler Podcast und grüßen alle Menschen auf der gesamten Welt. Haben wir eigentlich unser Bild, haben wir das jetzt hochkant oder?
Ich hab's hochkant stehen, ich kann euch auch runter machen. Im wörtlich nicht übertragenen Sinne. Kann ich auch querlegen.
Dann kann ich deinen Kopf zerquetschen.
Also ich hab das digitale Endgerät hochkant stehen, weil es dann besser stehen kann.
Hast du das früher auch gemacht, dass wenn du irgendwie in Menschenmengen warst, dass du dann mit deinen Fingern die Köpfe von Menschen zerquetscht hast, die weiter weg waren?
Nein.
Oh, okay.
Also, ist ja März.
Weltfrauenmonat.
Cool, damit hast du schon mal den groben Rahmen thematisch erfasst.
Frauen.
Genau.
Wow. 50%.
Zwei an der Zahl habe ich heute mitgebracht.
Wow.
Und zwar die erste ist Violet Jessop.
Okay.
Die war sogar ein Hinweis von dir.
Wegen der Titanic.
Violet Constant Jessop wurde am 2. Oktober 1887 in Argentinien geboren. Mhm. Und war eine, weil es damals noch zum Commonwealth gehörte, britische Stewardess der Schifffahrtsgesellschaft White Star Line.
Woher kennen wir denn diese Firma?
Ja, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Also vielleicht so ein ganz bisschen. Von der Britannia.
Ja. Yeah.
Ja, genau die. Guck mal, Referenz zur alten Folge damit auch schon geschafft.
Habe ich dir eigentlich jemals erzählt, dass ich einen Spielfilm gedreht habe zu Titanic?
Nein.
Es ist kein Spielfilm, aber einen Film gedreht habe.
Ey, das hast du mir sogar in der Titanic-Folge verschwiegen. Das ist ja ein bisschen frech von dir. Ja, also bitte, jetzt bin ich ans Ohr.
Ja, ist mir gerade eingefallen, dass ich das eventuell nie erzählt habe. Aber es war im Zuge dieser Projektwoche, die ich damals an der Schule hatte, da waren wir in der einen Gruppe, da war Titanic gerade ganz groß, also es muss irgendwann Ende der 90er gewesen sein. Und da ich war total drin in Filme drehen und so, und ich habe auch meine eigenen kleinen Kurzfilme mit Freunden gedreht und so ein Kram. Und da haben wir den Untergang der Titanic nachgedreht. Nicht Titanic, wie der Spielfilm ist mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, sondern ja, es fokussierte sich auf den Untergang. Und wir haben das. Das ist so ein geiler Film, echt. Das ist so ein Trash.
Kannst du mir den bitte mal zeigen?
Ich muss mal gucken, wo ich den habe. Es kann sein, dass ich den nur auf einer VHS habe. So alt ist der. Das ist, ich glaube, der ist 10, 15 Minuten lang. Und dann haben wir unter anderem, also um zu zeigen, wie trashig der war. Also wir hatten ja überhaupt keine Ressourcen, um irgendwas zu machen. Um zu zeigen, dass es unglaublich viele Menschen waren, die gestorben sind, haben wir in so einen kleinen See Playmobil-Figuren reingeschmissen.
Auch so, wie man es früher gemacht hat.
Und dann haben wir da so drüber gefilmt, so dass sie da alle drin waren. Und in einer dramatischen Szene, wo wir zeigen wollten, dass die halt zurückgefahren sind, um noch Leute reinzusammeln, haben wir auch in so einem kleinen See gedreht, der übrigens super kalt war. Natürlich nicht so kalt wie damals im Ozean, aber es war super kalt und die haben auch echt, meine Freunde haben alle total gezittert. Haben wir da so gedreht und war total dramatisch. Strahlender Sonnenschein. Am anderen Ende konnte man das Ufer sehen, aber es war es ist großartig gewesen. Ich muss mal gucken, wo ich diesen Film habe. Der ist echt lustig gewesen. Ja. Wollte ich nur mal erzählen.
Cool. Ja, das finde ich stark. Ja. Das Meisterwerk würde ich gerne sehen.
So ein großer Titanic-Fan war ich mal.
Auch, dass ihr den so richtig geschnitten habt und so.
Ja, ja, ja.
Ja, und dann, das ist dann immer so der Moment, wo man dann 20 Jahre später mal eine Lehrkraft trifft und sie dann fragt, na, was machst du jetzt? Und dann erzählst du, ich bin Lehrer, und denkst du so, hör, ich dachte, du wolltest was mit Filmen machen.
Ja, Ja, also wenn ich jetzt nicht Lehrer wäre, eigentlich, ich hatte ursprünglich mal überlegt, Schauspieler zu werden, aber eigentlich Regie und Dreh wäre eigentlich eher so mein Feld, weil ich das total gerne und viel gemacht habe, auch früher.
Also wenn man jetzt auch an unsere Podcast-Verteilung geht, würde ich dir auch sagen, dass du rein in die Post-Production musst.
Ja, Editing ist so quasi der Oscar, den ich gewinnen könnte.
Genau, ich würde das Drehbuch schreiben, du würdest Editing machen.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte sogar dieses 3D-Modell von der Titanic, weißt du, wo diese 3D-Puzzle, die man da machen konnte, da hatte ich die Titanic hatte ich davon. Das war nämlich das Objekt, was wir benutzt haben, um sie zu zeigen in dem Film.
Ja. Das erinnert mich total an diese Superman-Filme mit Christopher Reeve aus den 70er Jahren, wo die ja auch das alles mit diesen Figuren und so nachgearbeitet haben, um dann diese Erdrutsche nachzustellen und so.
Ja, also der Film, der ist auch total gut angekommen bei den Projekttagen. Alle Leute wollten immer ein Screening sehen, weil die natürlich, es ist eigentlich total cringe gewesen und die haben alle sich köstlich darüber amüsiert, wie schlecht der Film eigentlich ist. Aber die Geschichte der Titanic ist rübergekommen. Die Leute haben viel über die Titanic gelernt. Ich weiß auch nicht, wie ich das durchgekriegt habe, dass ich diesen Film drehen durfte, weil ich glaube, das Projekt ging gar nicht darum. Aber irgendwie...
Ja gut, aber wenn du vorher viel gemacht hast, in welchem Jahrgang warst du denn da?
7. Klasse. Das war doch bevor ich hier, ne? Das war bevor ich in Schleswig-Holstein gewohnt habe.
I'm impressed.
Ja, das war ein Jungtalent, was ich nie ausgenutzt habe.
Scheint so.
Anyhow.
Da liegen ja noch richtige...
Dormant.
Also da schlummert ja noch richtig was in dir. Okay, zurück zu unserem Titanic-Survivor.
Ja, Britannia.
So, das übrigens auch. Also, weil Jessop, jetzt wollte ich schon Bishop sagen.
Sorry.
Jessop wurde als erstes von 9 Kindern irischer Immigranten geboren und hat in jungen Jahren an der Krankheit. Nee, warte mal, das muss ich anders erzählen. Alles gut. Warte, jetzt bin ich so raus aus deiner Filmgeschichte, dass ich erstmal wieder ins Erzählen reinkommen muss.
Das ist auch gerade nur ganz frisch, also als ob Memory unlocked. Das ist bei der ganzen Titanic-Folge nicht passiert, aber jetzt gerade ist mir das eingefallen.
Also, warte mal, was soll ich jetzt erzählen? Also, genau, Violet selber ist in jungen Jahren an Tuberkulose erkrankt und ihnen viele ihrer Geschwister auch. Deswegen war sie immer an der Betreuung ihrer Geschwister mit beteiligt und viele sind auch gestorben, weswegen sie der medizinische Bereich so interessiert hat.
Ja.
Genau, 1903, da war sie also im Teenageralter, ist die Familie nach Großbritannien gezogen und ihre Mutter hat da als Stewardess in der Royal Mail Line damals gearbeitet. Mhm. Und deswegen sind die mit dem Linienbetrieb von Südamerika, konnten die relativ günstig nach Europa reisen. Und sie war so ein bisschen, weil sie ja das älteste Kind war, im Prinzip dann für ihre Geschwister zuständig. Nachdem sie dann 5 Jahre in Großbritannien gelebt haben, ist ihre Mutter schwer erkrankt, sodass Violet dann am Ende die Schule verlassen hat und für den Lebensunterhalt ihrer Familie zuständig war. Mhm. Das hat sie gemacht, indem sie einfach den Job ihrer Mutter übernommen hat, bei der Royal Mail Line. Und dann ab 1910 anfing, für die White Star Line zu arbeiten. Am 20. September 1911 ging es dabei erstmal auf die Olympic, die dann aber... Nee, warte mal, stimmt gar nicht. Also es ging auf die Olympic erst. Am 20. September 1911 ist die Olympic aber mit einem britischen Kreuzer kollidiert. Wobei beide Schiffe stark beschädigt worden sind, aber es ist noch kein Schiff gesunken. Mhm. Aber sie war quasi im ersten Schiffsunglück involviert.
Genau.
Dann, 7 Monate später, am 10. April 1912, war sie eine von 23 Stewardessen an Bord der Titanic, die ja wohl bekanntlich, man soll es munkeln gehört haben, mit einem Eisberg kollidierte und dann unterging. Ja, ich kann da eine Podcast-Folge zu empfehlen.
Oh, da muss ich mich mal drüber informieren. Das hört sich ja total spannend an.
Du, die haben wir sogar in diesem Jahr noch veröffentlicht, auch wenn sich die Kennedys schon so ewig angefühlt haben. Aber in diesem Jahr kann ich nur empfehlen. Gut, auf jeden Fall ist es so, dass sie Glück hatte und auf Rettungsboot Nummer 16 gelangte und deswegen eine von den wenigen Überlebenden waren, die tatsächlich im Rettungsboot dann von der Carpathia aufgenommen worden sind und deswegen zu den glorreichen Überlebenden zählte, die dann in New York später angekommen sind. Jetzt könnte man ja meinen, jetzt hat die Schnauze voll, auf den Schiffen zu arbeiten. Aber nein, natürlich nicht. Es kam ja dann der Erste Weltkrieg um die Ecke.
Ja.
Und Jessop hat dann als Krankenschwester für das britische Rote Kreuz gearbeitet, wo sie dann 1916 an Bord der, Britannik, entschuldige, ich habe es Britannia genannt, das war
ja,
falsch.
Britannik. Ja, Olympic, Britannik, Britannik, alle mit C am Ende.
Genau, Britannik stationiert war. Dieses Schiff war am 21. November im griechischen Mittelmeerraum und ist dort auf eine deutsche Seemine gefahren.
Oh nö.
Sodass das Schiff im Prinzip ein großes Loch dann hatte, weswegen die Leute gerettet werden muss. Und dann saß sie in einem der zwei Rettungsboote, die, weil die leider nicht so schnell waren und die Maschinen noch liefen, vom Sog der Schiffsschrauben angezogen wurden.
Oh Gott.
Wo sie allerdings noch so klug war und drüber nachgedacht hat, naja gut, also das ist auf jeden Fall mein Tod. Ich springe jetzt lieber ins Wasser, auch wenn ich übrigens nicht schwimmen kann.
Oh, wie kannst du auf einem Schiff arbeiten und nicht schwimmen können?
Genau, und während sie aus dem Rettungsboot sprang, war ja alles so tumultig im Wasser, ist sie mit dem Kopf noch gegen die Unterkante eines Bootes geschlagen und hat sich dabei eine Schädelfraktur zugezogen.
Wow.
Genau, und ist mit Mühe und Not als eine der letzten noch irgendwie, hat sie sich an die Oberfläche gehechelt, sodass sie von einem anderen Rettungsboot gerettet werden konnte.
Wow.
Auch da könnte man jetzt meinen, okay, das ist jetzt das dritte Schiffsunglück.
Reicht langsam?
Vielleicht, ja, nein.
Nein.
Genau, tatsächlich ist es so, dass sie selbst nach dem Krieg, da hat sie sich auch eine eigene Aussage nie Gedanken drüber gemacht. Das war halt ein Job, den sie kannte, den fand sie gut, da war ja. Sie auch relativ gut drin, deswegen hat sie sich da gar keinen Gedanken drüber gemacht, dass sie vielleicht den Job mal wechseln sollte, denn auch nach dem Krieg hat sie weiterhin für die White Star Line gearbeitet, später dann für die Red Star Line und dann nochmal für die Royal Mail Line und ist dann 1971 im Alter von 83 Jahren an einer Herzinsuffizienz gestorben.
Krass.
Ich glaube, als du das angefragt hattest, war, glaube ich, in deiner Erinnerung sogar nur, dass sie zwei...
Nee, ich meine
der Schiffsunglücke, also alle drei. Ja, okay, das habe ich nicht mehr richtig erinnert. Auf jeden Fall war sie auf allen drei Schiffen, sie waren an allen drei Schiffsunglücken beteiligt und sie hat alle drei Unglücke überlebt.
Ja, da kann man doch jetzt mal als These in den Raum stellen, sie ist schuld dran.
Ja, oder dass sie sehr, sehr gutes Karma hat, weil sie selber nie davon betroffen war.
Ja, man weiß halt nicht, was passiert wäre, wenn sie nicht auf den Schiffen gewesen wäre.
Das ist richtig und das werden wir auch nie erfahren.
In einer alternativen Timeline vielleicht.
Kommen wir ja nochmal hier. Endgame, Multiverse.
Multiverse of Madness.
Ja, also das zu Violet Jessop.
Ja, dann hat sich dieses ewig lange Mysterium, was wir cliffhangermäßig immer wieder rübergeschmissen haben, hat sich das jetzt endlich aufgeklärt. Für alle die nicht wissen, dass es auch das Internet gibt, wo man das nachlesen kann.
Nein, wir machen hier auch eine kleine Serviceleistung, ne?
Ja. Müsst ihr nicht selber rausfinden, haben wir für euch rausgefunden. Hat Corey für euch rausgefunden. So. Hui!
Gut, kommen wir jetzt zum eigentlichen Inhalt dieser Folge. Also ich habe eine relativ bekannte Frauengestalt heute mitgebracht, die dir sicherlich auch was sagt. Rosa Luxemburg.
Ja, der Name sagt mir was.
Möchtest du sonst noch was dazu sagen?
Nein.
Rosa Luxemburg, auch sehr beeindruckende Frau. Geboren am mittlerweile festgestellten 5. März 1871. Man war sich eine Zeit lang nicht ganz sicher ihres Geburtsdatums, weil auch mal die Weihnachtszeit 1970 genannt wurde. Und dann hat sie aber selber gesagt, nee, also meine Familie und ich, wir feiern den halt immer am 5. März. Deswegen geht man eigentlich davon aus, dass der 5. März ihr Geburtsdatum ist, auch wenn es auf der Geburtsurkunde anders steht.
Ja. War da zu der Zeit
ja, ich weiß auch
Krise?
Nicht, warum. Nee, eigentlich nicht. Also die ist relativ krisensicher aufgeboren. In Samosk in Polen, was damals noch zum russischen Zarenreich gehörte.
Ja.
Und sie ist auch eine gut bürgerliche Familie geboren. Ne? Also ich finde das ganz spannend bei Rosa Luxemburg, weil die wirklich viel ist.
Ja, und die ist...
Also sie ist, genau, sie ist Feministin, sie ist linke Politikerin, sie ist behindert, sie ist Immigrantin, sie ist Jüdin. Also, das war ganz spannend, sich da einzulesen, muss ich sagen.
Ja, man sollte meinen, dass so jemand relativ schnell irgendwie weggesperrt wird oder so. Bestimmten
ja.
gesellschaftlichen Einschränkungen. Aber wenn das nicht passiert ist, ist das gut. Aber vielleicht ist das auch einfach so, dass die gesagt haben, naja, du, ganz ehrlich, wir wollen deinen Geburtstag nicht auf Weihnachten feiern, dann feiern wir den jetzt ein bisschen später. Weil, also, weißt du, so, wenn es in der Geburtsurkunde steht, da habe ich immer das Gefühl, das stimmt. Das ist das, was richtig ist.
Ja, jetzt haben, also mittlerweile sagt man 5. März und nicht mehr 25. Dezember.
Ja, passt ja zum Frauenmonat.
Ja, ne? Ist doch eigentlich auch ganz schön.
Ja.
So, eigentlich ist ihr Familienname auch gar nicht Luxemburg, sondern Luxenburg. Mhm. Als sie nach Deutschland emigrierte, ist das bei einer Behörde ein Schreibfehler gewesen und den hat sie beibehalten.
Okay.
Eigentlich heißt sie auch gar nicht Rosa, sondern Rosalia und hat einfach dann auch ihren Namen verkürzt.
Ah.
Sie war das 5. und letzte Kind.
Sind die Besten.
Kann man jetzt aus eigener Erfahrung, ne?
Ja.
Genau, ihre Eltern, also ihr Papa war Holzhändler und ihre Mutter war geborene Löwenstein. Ist weiter gar nicht interessant, außer dem Hintergrund, dass die geldlich ganz gut aufgestellt waren. Und die Familie insgesamt, also Rosa hatte auch noch zwei Schwestern, haben zu der damaligen Zeit auch großen Wert darauf gelegt, dass auch ihre Kinder, also alle Kinder, eine gute Bildung erfahren. Und so hat zum Beispiel die Mutter den Kindern auch immer die aufklärerische romantische deutsche Literatur vorgelesen. Und Rosa hatte in ihrer Schulkarriere und später auch so ein bisschen so ein Nick für Sprachen. Sie konnte Russisch, Polnisch, Jiddisch, sie konnte Französisch, sie konnte Englisch lesen, sie konnte Deutsch. Und war auch in der Zeit des Anfangs des 20. Jahrhunderts auch auf der europäischen Bühne tatsächlich durchaus sehr bekannt. Und sie hat sogar so große Wellen geschlagen, weil sie eigentlich von nichts Angst hatte und jedem ihre Meinung gesagt hat, dass sogar in den USA von ihr berichtet wurde.
Ist sie nicht sogar verhaftet worden?
Mehrfach.
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir da was bekannt vor. Ja.
Genau, also das ging halt so weit, dass Rosa im Alter von 5 Jahren falsch behandelt wurde. Sie hatte nämlich eigentlich ein Hüftleiden, das wurde fälschlicherweise als Tuberkulose diagnostiziert und dann sollte sie halt ein Jahr Bettruhe halten. Das hat aber im Prinzip ihr Leiden nur verschlimmert und dazu geführt, dass sie halt steif in der Hüfte wurde und sie deswegen ihr Leben lang gehinkt ist und insgesamt sowieso auch nur 1,49 Meter groß war.
Oh, das ist ja süß.
Genau, also sie war ein bisschen kleinwüchsig und wahrscheinlich auch aufgrund des Hüftschadens, den sie hatte. Mhm. Und es war damals durchaus üblich, weil sie ja gerne Reden gehalten hat, dass sie sich dann einfach auf eine Obstkiste drauf gestellt hat, damit sie groß genug war und von allen gesehen werden konnte. Genau, auf jeden Fall in dem Jahr, wo sie quasi ans Bett gefesselt war, hat sie sich dann selbst das Lesen und Schreiben beigebracht. Und ihre Familie ist dann später Richtung Warschau gezogen, weil ihr Vater gesagt hat, er möchte gerne, dass alle seine Kinder und halt auch seine Töchter eine gute bürgerliche Bildung genießen. Und deswegen ging halt nur in Warschau, damit sie da auf eine höhere Töchterschule gehen konnte. Mhm. Was schon sehr ungewöhnlich war, weil ganz seltenst Mädchen aufgenommen wurden, die vor allen Dingen ein jüdischen Hintergrund hatten. Mhm. Während ihrer Schulzeit an dieser Mädchenschule ist sie schon mit der marxistischen Bewegung in Berührung gekommen und hat sich da schon Untergrundorganisationen angeschlossen, hat das aber auch nie verheimlicht. Also sie hat sowohl ihren Eltern erzählt, dass sie da hingeht, als auch den Mitschülern, als auch den Lehrern und der Schule, was dazu führte, dass sie ihren Abschluss damals als Jahrgangsbeste gemacht hat. Aber die Schule ihr eine Medaille verweigert hat.
Ah, okay.
Weil sie ja so reichskritisch ist.
Ah, okay.
Und sie musste auch tatsächlich direkt nach der Schulzeit aus Polen fliehen, weil sie sonst von der Zarenpolizei festgenommen worden wäre und ist nach Zürich geflohen.
Ja.
Denn in Zürich gab es zu der damaligen Zeit die einzige Universität, wo Männer und Frauen gleichberechtigt studieren konnten.
Ah, yay.
Genau, weil sie ja so wissbegierig war, hat sie sich erstmal eingetragen in Philosophie, Mathematik und Botanik. Dann ist sie später noch in die Rechtswissenschaft gewechselt, da hat sie übrigens auch promoviert. Sie hat dann nebenbei noch Völkerrecht und Staatsrecht, ein bisschen Volkswirtschaftslehre, Finanzwissenschaft und Wirtschafts- und Börsenkrisen studiert.
Ja, ne? Go big or go home.
Ja, das war für sie natürlich ganz interessant durch diesen kommunistischen Hintergrund, den sie hatte. war sie ja im Prinzip eine der linken führenden Politikerinnen Anfang der 20er, des 20. Jahrhunderts war, dass sie dann auch diverse Abhandlungen über den Kapitalismus und den Schaden des Kapitalismus halt auch fundiert tatsächlich schreiben konnte. Also, die war schon plitsches Mädchen, wenn man so sagen.
Eine plitsche Frau.
Ja, ist eigentlich schöner, ne? Ist mir auch gerade aufgefallen, als ich das gesagt habe. Ja, also wirklich hochintelligent, ne? Mhm. Also, wie gesagt, am Ende promovierte Juristin.
Beeindruckend.
Und auch sehr unkonventionell, was ihr Leben so anging, weil sie ja, wie gesagt, sehr outspoken war und auch in ihrer Zeit in Zürich zum Beispiel den russischen Marxisten Leo Jogisch kennengelernt hat, von dem sie bis 1891 bis 1906 in einer Art wilden Ehe gelebt hat. Mhm. Und das, obwohl sie in der Zeit tatsächlich geheiratet hat, aber da komme ich gleich nochmal zu.
Okay.
Genau, warum das so nötig war. Auf jeden Fall hat sie sich auch der marxistischen Bewegung in Zürich angeschlossen und hat da angefangen, die polnische sozialistische Partei zu gründen und war dann erstmal sehr daran interessiert, quasi Polen zu befreien. Da hat sie sich dann aber irgendwann so richtig abgewendet nicht, aber sie hat schon erkannt, dass das momentan noch nicht so zieht, sondern hat sich dann der damals tatsächlich lukrativsten Völkerbewegung angeschlossen, die es gab, und zwar die SPD.
Yay! Das würde sie sich heute wünschen.
Genau. Damit sie das einmal machen konnte, also weil die SPD damals halt als sozialistische Bewegung wirklich sehr groß war und europäisch bekannt und halt im Sinne von, also auch am progressivsten eigentlich gesehen wurde, dass da wirklich auch was passieren kann, brauchte sie natürlich die deutsche Staatsangehörigkeit. Deswegen hat sie den Sohn ihrer Basler Gastfamilie, nee, das stimmt gar nicht, der Züricher Gastfamilie in Basel geheiratet, so. Und zwar Gustav Lübeck. Das war 1898, also so richtig schön mittendrin mit ihrer Liaison.
Ja, wenn das eine Zweckehe war.
Genau, ja, schon ein bisschen. Naja, und dann hat sie gleich Nägel mit Köpfen gemacht, weil Rosa war nicht für halbe Sachen. Die sind dann gleich nach Berlin gezogen, weil da war ja Zentrum des Seins. Und dann ist sie am ersten Tag noch ins SPD-Hauptgebäude reingelaufen und hat gesagt, so, ich will jetzt hier mit dem Verantwortlichen sprechen. Der war leider nicht da.
Die will mit dem Manager reden.
Genau. Hat sie leider nur Ignaz Auer getroffen. Der war aber so beeindruckt von ihr. Und tatsächlich war es auch so, dass sie ihre Reden später sehr, sehr beliebt waren, weil sie eine hervorragende Rhetorikerin war. Mhm. Dass sie gesagt haben, wow, die kann richtig was für uns reißen. Also das wäre voll gut, wenn wir die hätten bei uns in der Partei. Und sie hat auch gesagt, also sie tritt der SPD bei, das hat sie dann am Ende auch gemacht und ist dann aber von Berlin erstmal weiter Richtung Schlesien, Posen gegangen, weil da die jüdische Minderheitsbevölkerung noch war.
Ja.
Und hat da ordentlich Werbung gemacht, weil das war ja diese Zeit des Umbruchs im Kaiserreich, wo es ja auch schon erste Wahlen gab, aber auch nicht so richtig. Also es war tatsächlich schon so unter Einsatz des Lebens, dass die Arbeiter zur Wahlurne gegangen sind und dann auch noch einen SPD-Wahlzettel in der Hand hatten. Also das war alles schon ein bisschen schwierig.
Oh.
Aber sie war rhetorisch so geschickt, dass sie tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die Wahlergebnisse einen vierfach höheren positiven Erfolg hatten.
Boah, das ist beeindruckend. Stell dir mal vor, wenn du heutzutage einen Kollegen hast, der so gut ist, dass der so ein Wahlergebnis rausholen würde. Das wird man sich wünschen.
Ja, die waren absolut. Also die war vor allen Dingen unter der Prämisse, ne? Sie durfte ja offensichtlich keine Reden halten. Es ging eigentlich nur über Wahlzettel und viel über Mundpropaganda. Und dann, wie gesagt, dann steht da die Reichspolizei und guckt dir da aber sowas von auf die Finger, wenn du da zur Wahl gehst und so.
Unfassbar.
Total. Und war ja auch total schwierig. Also eigentlich, also Kaiser Wilhelm wollte das ja eigentlich nicht.
Ja, nicht ohne Grund heißt er Kaiser Wilhelm.
So, genau. Jetzt ging es aber irgendwie alles nicht so richtig. Genau, und tatsächlich ist es so, dass die SPD ihr eigentlich nicht kontrovers genug war, weil die Idee von Rosa war eigentlich, dass, also die hat im Prinzip diesen ultimativen Gedanken von Demokratie verfolgt, ne? Mhm. Also das ist auch tatsächlich das Proletariat, also die Arbeiterbewegung, die sollen diejenigen sein, die bestimmen, was passiert.
Ja.
Und nicht die Vertreter, die sie gewählt haben.
Ja.
So.
Ist das praktikabel?
Ja.
Jetzt mal aus deiner
Perspektive? Ja, ich glaube nicht, dass das politisch praktikabel ist. Ich meine, man hat es ja später auch bei der Weimarer Republik gesehen mit den Splitterparteien, dass das am Ende haben die sich alle selber blockiert.
Ja, das ist so der Punkt, weißt du, wenn du, wenn, also natürlich ist, wer der ist, der ist der theoretische Gedanke, ist total schön, dass alle bestimmen dürfen. Aber wenn alle bestimmen dürfen, kommst du eigentlich nie zum Schluss. Du kommst nie zum Ergebnis. Weil viel zu häufig die sich gegenseitig blockieren und die gegenseitig irgendwie sich da reinspielen und so. Und dann, du brauchst irgendwie kleinere Momente oder kleinere Grüppchen, die, na, so wie wir es jetzt halt haben.
Ja, und sie hat auch tatsächlich gesagt, also zwischenzeitlich, ist ja immer sehr idealistisch gedacht alles, ne, wäre das auch in Ordnung. Grundsätzlich ist aber ihre Kernidee eigentlich gewesen, und dafür hat sie sich eingesetzt, dass jeder in der Lage ist, auch eine fundierte Entscheidung zu treffen. Also im Prinzip war sie eine ganz krasse Bildungspolitikerin.
Ja, ich wollte gerade sagen, da geht es ja dann einfach nur um informierte Entscheidung.
Genau, für sie war es einfach total wichtig, dass jeder, egal welcher Klasse und welche Angehörigkeit, Zugang zu Bildung hat.
Das finde ich ziemlich gut.
Ja, weil das ist ja nämlich, das ist ja genau das, wo es zu der damaligen Zeit ja noch so scheiterte. Die Sozialpolitik war ja auch im Prinzip alles das, was wir heutzutage als selbstverständlich empfinden, gab es nicht.
Zur damaligen Zeit? Möchtest du wirklich diese Einschränkung machen? Ich lasse es mal so im Raum stehen.
Ja, lassen wir es einfach so stehen. Gut. Tatsächlich muss man, also was ich bei Rosa manchmal schwierig finde und auch aber beeindruckend, ist, dass relativ viel in kurzer Zeit passiert ist immer. Also sie war ja 1889, hat sie sich ja verheiratet, dann ist sie ja gleich nach Berlin gezogen, hat da ja gesagt, hier, ich räume auf, Schlesien, Wahlerfolg, dann ist 1900 ihr Vater gestorben, dann ist sie da zurück nach Berlin, hat sich dann auf Verlangen ihres Liebhabers von ihrem Ehemann schon getrennt. Weil sie hatte dann ja die deutsche Staatsbürgerschaft und hat jetzt tatsächlich die Ehe auch aufgelöst.
Konnte sie das einfach?
Und hat, ja, also sie war ja nicht katholisch, also von daher konnte die Kirche da nichts sagen.
Nee, aber trotzdem ist es doch lange Zeit so gewesen, in Deutschland auf jeden Fall, glaube ich, erst im Mitte des 20. Jahrhunderts, dass die Frau eine Scheidung initiieren durfte im Rahmen der Frauenrechtsbewegung.
Ja, aber wenn der Mann gesagt hat, dass er damit einverstanden ist, ja, glaube ich, genau, war es immer weniger ein Problem.
Ja, okay, wenn ihr Ehemann damit einverstanden war, ist das ja was anderes.
Ja, das war ja auch nur eine Scheinehe. Es ging ja wirklich nur darum, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt.
Ja, okay, dann war ihr Ehemann halt auch überhaupt nicht dagegen.
Nein, ja, also das war auch relativ klar, weil sie war ja auch in der ganzen Zeit da mit dieser, in der Liebschaft mit dem Leo Jogisch.
Okay.
So, genau. Ja, und dann geht's nämlich los. 1903 ging es in den nächsten Reichstagswahlkampf, wo Kaiser Wilhelm behauptet hat, er versteht jetzt gar nicht die Probleme der deutschen Arbeiter, es ist doch alles gut.
Ja.
Und daraufhin hat sie gesagt, also, der hat einen kleinen Schatten, der gute Mann.
Let them eat cake.
Woraufhin sie das erste Mal verhaftet wurde, wegen Majestätsbeleidigung.
Weil er einen Schatten hat.
Joa.
So, was sie wortwörtlich gesagt hat?
Ja, der Mann, der von den guten und gesicherten Existenzen der deutschen Arbeiter spricht, hat keine Ahnung von den Tatsachen.
Und das ist Majestätsbeleidigung.
Ja, im Prinzip hat sie ja gesagt, er ist ein Vollidiot und hat keine Ahnung.
Ja, aber mit sehr viel eleganteren Worten.
Ja, weil sie ja rhetorisch sehr, sehr gut war.
Das wird so manch einer heutzutage nicht mehr verstehen, dass das eine Beleidigung ist.
Ja, das ist richtig, aber das haben die wohl erkannt. Deswegen ist sie wegen Majestätsbeleidigung zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt worden, wovon sie 6 Wochen noch absitzen musste.
Oh, heftig.
Dann kam sie raus, das war 1904, dann hat sie in der russischen Zeitung Iskra, weil sie bei verschiedenen Zeitungen auch sozialistische, also auch in der Roten Fahne hat sie ja veröffentlicht und auch später ja auch in der Spartakus-Zeitschrift, die hat sie dann mit Karl Liebknecht rausgegeben. Die waren ja am Ende wirklich richtig dicke miteinander. Hat sie dann Lenin angefangen zu kritisieren.
Oh mein Gott.
Ja, weil das ja aber auch eine ganz spannende Bewegung war, weil da war ja eigentlich auch noch das Zarenreich und die haben ja gerade daran gearbeitet, ne, mit den Bolschewisten zusammen, dass es da den Umsturz gab und dann wollten sie ja auch den Kommunismus und so. Es ist, also politisch gesehen, war da sowas von was los in der Zeit.
Spannend.
Das kann ich jetzt hier, das kann ich hier aber auch alles tatsächlich nur am Rande anreißen, weil wenn ich jetzt in irgendwas einen Deep Dive machen würde, dann wäre das, entweder haben wir eine 2-Stunden-Podcast-Folge oder 3 oder 5 Folgen oder es ist jeweils ein eigenes Thema.
Die Luxemburg-Saga.
So, genau.
Coming soon.
Coming soon. To be continued. Genau, also sie war ja tatsächlich immer noch Mitglied der SPD und auch der polnischen SPD, nennen wir das jetzt mal aus einfachheitshalberen Gründen so. Und sie war Redakteurin der Parteizeitung Vorwärts und hat auch unter dem Pseudonym Anna Matschke gelegentlich Sachen veröffentlicht und ist unter diesem Pseudonym mit dem Leo Jogisch, also mit ihrem Liebsten, der ja Russe war, auch nach Warschau gereist, um die russische Revolution von 1905 zu unterstützen. Also das erzähle ich jetzt nur einmal, damit halt klar wird, dass sie auch europäisch politisch sehr engagiert war, weil sie ja eigentlich ja aus Polen kommt und deswegen ja auch in Richtung russisches Zarenreich und Revolution Gedanken hatte und halt nicht nur in Deutschland. Deutschland hat sie halt so interessiert, weil das halt im Prinzip die politische Geburtsstunde war, was ihrem Idealismus entsprach. Aber eigentlich wollte sie ja sich für Polen einsetzen. Yeah. Genau, aufgrund dieser Teilnahme wurde sie dann 1906 das nächste Mal verhaftet, konnte aber aufgrund ihrer Rhetorik ihre drohende Todesstrafe in eine sehr, sehr hohe Geldkaution umwandeln.
Wow.
Dann war es so, dadurch, dass sie ja, also wie gesagt, europäisch ja auch so unterwegs war, hat sie schon ein gutes Gespür dafür gehabt, dass die Großmächte sich nicht mehr so gut freund sind und hat schon relativ lange Zeit vor dem Ersten Weltkrieg darüber gewarnt, dass aufgrund des Imperialismus und Militarismus, den die Großmächte gerade verfolgen, das irgendwann clashen wird und wir einen riesengroßen Krieg kriegen werden.
Ja, krass.
Genau, und da hat sie dann immer schon gesagt, wenn das so wäre, dann müsste man Generalstreik verüben. Weil ja nicht in den Großmächten die Leute, die entscheiden, dass sie Krieg führen wollen, den Krieg führen, sondern die Arbeiter.
Ja.
So, und das ist, also der Generalstreik ist natürlich die Idee, das Land wirtschaftlich so lahmzulegen, dass nichts mehr funktioniert und man deswegen von diesem Kriegsgeschehen absieht. Grundsätzlich ist das aber auch im Kern diese Idee mit, selbst wenn jetzt, also wenn keiner zum Krieg auftaucht, dann gäbe es keinen Krieg.
Genau, was ist, wenn keiner kommt? So.
Genau, weil die Leute, die am Ende gegeneinander kämpfen, das eigentlich am allerwenigsten betrifft.
Ja. Das ist eigentlich das Paradoxe an Krieg, ne?
Ja.
Die Leidtragenden sind nicht die entscheiden, die Schüsse abzufeuern.
Ja, und in der Zeit war sie aber auch in der feministischen Bewegung viel unterwegs, weil sie ja, wie gesagt, als Frau, dadurch, dass sie ja im Prinzip in wilder Ehe gelebt hat und wirklich auch kein Blatt vom Mund genommen hat und es war ihr so scheißegal, welche Konsequenzen es gab, eine sehr, sehr gute Positionierung hatte und auch deswegen als frauliche Ikone angesehen wurde, gerade weil sie auch so einen hohen Bildungsgrad hatte und ja auch studiert war, dass sie zum Beispiel auch mit Clara Zetkin, das war eine der führenden Frauen aus der Frauenbewegung zu der damaligen Zeit, auch eng befreundet war. Deswegen wird sie mit der Feminismusbewegung oder mit der Frauenbewegung zu der damaligen Zeit auch immer assoziiert, obwohl sie eigentlich im Kern ja eher linke Politikerin war. Also das mit dem Frauenrecht, das war halt, weil sie alle gleich gesehen hat.
Ja, das ist ja quasi Feminismus.
Genau, aber es war halt nicht so, also es war nicht ihre Kernüberzeugung, weißt du?
Nee, das ist halt ein Nebenprodukt, wenn man alle gleich sieht, dass man sagt, von wegen Feminismus muss gar nicht existieren, wenn alle sich gleich anerkennen.
Gut. Ja, warte mal.
Moment. Mit
der Zeit würde ich, glaube ich, sagen, dass wir ein bisschen was skippen.
Okay, ne, mach mal ruhig weiter. Ich kann ja auch rausschneiden.
Ja gut, das stimmt.
Oder mach mal so Bullet Points. Also, was kommt jetzt noch Wichtiges?
Okay, also jetzt wäre im Prinzip, also sie hat ja schon 10 Jahre vom ersten, na nicht ganz, aber knapp, vom Ersten Weltkrieg dazu gewarnt, dass es hier wahrscheinlich bis zu einem großen Krieg kommen wird. Dann war sie aber weiter sehr engagiert in der SPD, auch in der Parteischule, die es dann gab und hat diverse Leute, also zum Beispiel ehemalige KPD-Gründungsmitglieder und DDR-Präsidenten, wie zum Beispiel Wilhelm Pieck, als Schüler gehabt. Die haben also noch idealistischerweise mit ihr gearbeitet. Und die Hottentottenwahlen von 1907, die haben es sogar dann in die New York Times geschafft, sodass die New York Times von ihr berichtete.
International.
So, genau. Dann war es so, dass sie 1912 als Vertreterin der SPD zum Europäischen Sozialistenkongress nach Paris gereist ist, wo sie dann bei Kriegsausbruch zum Generalstreik aufgerufen hat. Und man muss halt sagen, zu der Zeit war es so, dass die SPD anfing, sich zu splitten, weil der Kaiser jetzt natürlich gefragt hat, naja gut, also jetzt ne, mit dem Balkankrieg und so, jetzt rufe ich ja Krieg aus, jetzt brauche ich Geld. So, und die SPD war ja im Kern eher am Anfang ja davon ausgegangen, ja, die Arbeiterbevölkerung, die muss sich auflehnen. Jetzt kann man sich drüber streiten, ob mit Gewalt oder nicht. Also Rosa war durchaus auch der Meinung, man muss sich auflehnen, aber ohne Gewalt. Man muss halt gebildet sein, damit man quasi fundierte Entscheidungen treffen kann. Und dann kommt irgendwann der Wandel von unten. Von dem Kurs ist die SPD dann ja aber, als sie im Parteitag saß, so ein bisschen abgewichen. Und hat dann ja gesagt, naja gut, von innen heraus müssen wir das System verändern. Also wir müssen mit Reformen dafür sorgen, dass wir mehr Rechte kriegen, damit wir dann dafür sorgen können, dass das, was wir wollen, auch gesetzlich verankert wird.
Und dann hat Rosa da gesessen und gesagt, Moment mal, wir haben vorher gesagt das und jetzt sagen wir das, das stimmt alles nicht, ich bin raus.
Nee, raus ist sie nicht gewesen, aber sie hat schon sich so gedacht, so,
Scheiße.
Ist nicht so geil. Nicht so geil. Ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Und der endgültige Split kam dann halt, wie gesagt, als dann die SPD abstimmen musste, ob sie diesen den Kriegsgeldern zustimmt oder nicht. Und da die SPD einen sogenannten Kuschelkurs zu der Zeit gefahren ist, weil sie ja von innen heraus mit Reformen ihre Macht stärken wollten, um dann für eine Veränderung zu sorgen, haben sie im Großteil dafür gestimmt. Genau, also da gab es dann halt diese Auseinandersetzung. Und tatsächlich ist es so, dass die Politiker, das waren nicht so viele, aber die paar, die dagegen waren, also es gibt ja einen Unterschied zwischen denen, die in der Partei sind und die stimmberechtigt sind, ne? Ja. Von denen, die stimmberechtigt sind, hat die Mehrheit dafür gestimmt, für diese Kriegskredite, unter anderem Karl Liebknecht aber dagegen. Und daraufhin ist dann nämlich, weil die Rosa da auch sehr vocal drüber war, gesagt hat, große Scheiße, warum machen wir das? Wir unterstützen hier den Militarismus, das kann überhaupt nicht was Mittel der Wahl sein. Sind die sich so ein bisschen, also politisch gesehen, näher gekommen und dadurch dann enge Vertraute geworden, weil sie die gleiche Gesinnung hatten an der Stelle und haben dann innerhalb der Partei im Prinzip so eine Splittergruppierung gegründet, die Spartakus-Gruppe.
Ja.
So, und als dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, kam es dann irgendwann so zur Verwerfung, dass quasi diese Spartakus-Gruppe dann aus der SPD rausgetreten ist und die USPD, also die unabhängige SPD, gegründet hat. Und sie dann aber tatsächlich so ein bisschen genötigt haben, da auch einzutreten. Also eigentlich wollte sie gar nicht aus der SPD raus. Okay. Sie wollte da eigentlich schon ganz gerne drinne bleiben, weil sie im Kern ja trotzdem auch gesehen hat, dass man mit der SPD ja was reißen kann.
Ja.
Aber halt anders. So. Also sie wollte halt von diesem Glauben nicht loslassen, dass man mit der SPD was bewegen kann. Obwohl das ja mit ihrem Idealismus nur stellenweise übereinstimmte. Und man muss aber tatsächlich sagen, wenn man sich das politisch so ein bisschen anguckt, ist ein bisschen so wie jetzt mit der Linken, weißt du, als sie noch früher bei der SPD mit dabei war. Wenn man das nochmal zusammenrechnen würde, dann wäre die Partei ja eigentlich immer noch recht stark. Aber seitdem die sich halt gesplittet haben, sind die ja so richtig doll am struggeln beide, weil sie ja nicht genug Stimmen bekommen.
Ja, obwohl die Linke ja den Vorteil hat, dass sie immer der Underdog sind und dadurch jede Stimme mehr oder jedes Prozent mehr ist positiv. Wohingegen die SPD natürlich immer richtig Niederlagen einstecken muss, ne?
Ja.
Also es ist eine Perspektivsache. Die sind beide am struggeln, weil die ihre Votes jetzt gesplittet haben. Aber im Endeffekt kann die Linke nur gewinnen, wohingegen die SPD nur verlieren kann.
Ja, aber im Prinzip ist tatsächlich dieser Split, den es zum Anfang des Ersten Weltkriegs gab, dafür halb verantwortlich, dass die SPD dann am Ende die Macht nicht mehr so richtig halten konnte und es dann zur Machtübernahme von Adolf Hitler kam.
Ja, ja, ja.
Weil ja die Weimar, also weil ja das Parlament am Ende so zersplittert war, dass das ja so. Und tatsächlich kann man da schon so ein bisschen hier schon die erste Bewegung dafür sehen, dass das so ist, weil sie sich selber insgesamt nicht mehr einigen konnten.
Ja, was ich total spannend finde, wenn man das auch geschichtlich zurückverfolgt, die ganze Geschichte ums Dritte Reich und so weiter, welche Faktoren schon so super früh, wo man wahrscheinlich niemals hätte, also in dem Moment mit gerechnet hätte. Im Nachhinein, wenn man das zurückverfolgt, wenn man erkennt, jetzt zum Beispiel das mit der SPD, dass das so ein Faktor war, der da mit reingespielt hat. Der war nicht ausschlaggebend oder pauschal so wichtig, sondern das war ein Beitrag zu dem ganzen kausalen Zusammenhang, der dann hinterher zu der Katastrophe geführt hat. Finde ich super spannend immer.
Ja, und auch so viele Jahrzehnte davor, ne?
Ja. Wenn du halt auch mal bedenkst, jetzt alleine auch schon in der Zeit, in der wir leben, wir erleben ja unglaublich viele auch historische Momente. Und in, was weiß ich, 30, 40, 50, 60, 70 Jahren werden die Leute zurückgucken können und sagen, okay, guck mal, da ist das passiert, das hat dazu geführt, das ist dazu gekommen und so weiter. Die können wahrscheinlich genau erkennen, warum die Sachen jetzt so sind, wie sie sind. Was natürlich interessant ist aus wissenschaftlicher Sicht, hilft uns natürlich nicht weiter, das ist klar.
Ja, ich finde es auch super spannend. Also das ist auch das, was mich an Geschichte so fasziniert, zu gucken, welche Mechanismen am Ende zu was geführt haben.
Genau, wie gehören die Sachen alle zusammen?
So, die gute Rosa, die ist 1915 das nächste Mal ins Gefängnis gekommen.
Sure.
Und zwar ins sogenannte Berliner Weibergefängnis, weil sie eine Rede gehalten hat, die als staatsfeindlich eingestuft wurde. Und da hat sie dann ihre Haftstrafe von einem Jahr abgesessen. Dann ist sie rausgekommen ein Jahr, also nach der Haftstrafe, und ist dann nach 3 Monaten erneut verurteilt worden. Damals nach dem Schutzhaftgesetz, das besagte, dass bei Abwendung einer Gefahr für die Sicherheit des Reiches man insgesamt zu 2,5 Jahren Zuchthaus verurteilt werden kann.
Boah.
Sie ist dann also ins Zuchthaus gekommen und hat im Prinzip den ganzen Ersten Weltkrieg im Zuchthaus verbracht.
Also gut sicherer Ort vielleicht.
Ja, und weil sie ja auch in Deutschland im Krieg war in der Zeit und man da nicht so richtig viel Zeit für was anderes hatte, ist sie auch 3,5 Jahre eingesessen anstatt nur 2,5.
Oh, Sünde. Weißt du, ob sie das mitgekriegt hat? Also wusste sie von dem Krieg und dem Ganzen? Oder ist man da?
Ja, isoliert? Ja, das hat sie alles. Nee, doch, das hat sie alles mitgekriegt. Also tatsächlich ist es so, die Haftstrafe war verhältnismäßig lax, in Anführungsstrichen. Die hatte am Ende so viele Freiheiten, dass sie sich sogar im Gefängnisgarten irgendwie selber Sachen anpflanzen konnte und so. Und sie war mit der Ehefrau von Karl Liebknecht sehr gut befreundet. Mit der hat sie Briefe hin und her gewechselt und sie hat sehr viel Besuch gekriegt, auch von Karl Liebknecht, und ist komplett informiert gewesen. Sie hat auch immer mal wieder Sachen verfasst, also Aufsätze. Und die sind auch rausgeschmuggelt worden und veröffentlicht auch. Also auch Sachen, die irgendwie über die Krise der Sozialdemokratie hat sie geschrieben und auch über den Kommunismus. Übrigens auch Texte, die Lenin gar nicht so schlecht fand, weil er aber nicht wusste, dass sie von Rosa Luxemburg sind, weil sie fand er ja eigentlich scheiße.
Ja.
Und sie hat auch die Oktoberrevolution von Russland komplett im Gefängnis halt erlebt, aber mitbekommen. Also ja. der ganze Umsturz, wo das Zarenreich
gestürzt.
Ja, abgeschafft wurde. Und dann erstmal die ganze Unruhephase mit den Bolschewisten und Lenin, bis sie sich da erstmal einigermaßen organisiert hatten. Genau, sie hat auch tatsächlich bei gehofft, dass die Oktoberrevolution auch so ein bisschen dazu führt, dass das Kaiserreich in Deutschland dann gestürzt wird. Das ist ja am Ende auch so passiert, des Ersten Weltkrieges. Also irgendwann haben sich die Arbeiter und Soldaten ja tatsächlich aufgelehnt und gesagt, also jetzt ist auch mal langsam gut mit diesem Krieg, das bringt hier überhaupt nichts. Also wir verlieren hier ohne Ende, das kostet Geld ohne Ende. Und dann ging es ja mit dem Matrosenaufstand in Kiel als erstes los.
Mhm.
Die haben sich dann ja aufgelehnt, dann sind die anderen mitgezogen. Und dann ist es ja so, dass am Ende 9. November 1918 hat Kaiser Wilhelm II. Dann ja abgedankt, gesagt, gut, ich ziehe hier meinen Hut. Und dann musste es auf einmal alles ganz schnell gehen. Weil gab es ja keine Staatsordnung und dann musste erstmal, was muss denn hier jetzt passieren, ohne überhaupt ein richtiges Konzept zu haben, hat dann die SPD, dann später unter der Führung von Friedrich Ebert, das Deutsche Reich ausgerufen, ne, was dann später ja die Weimarer Republik war. Und dann 2 Stunden später Karl Liebknecht, das sozialistische Deutsche Reich.
Ah, super.
Genau, weil die halt nicht wollten, also je nachdem, wer als erstes halt ausgerufen hätte, also wenn jetzt Karl Liebknecht 2 Stunden früher dran gewesen wäre, dann hätten wir halt quasi so ein bisschen nach dem DDR-Muster auf Kommunismusbasis das alles ausgelegt.
Ah, das wäre auch interessant geworden.
Genau, und weil die dann relativ schnell, also weil die halt zuerst ausgerufen haben, darauf haben sie sich dann halt auch berufen, haben sie dann unter Friedrich Ebert und die SPD zusammen erstmal eine Übergangsregierung gegründet.
Oh je.
Da ist ja Friedrich Ebert aber auch relativ schnell in die Kritik gekommen, weil er ja den Berliner Polizeichef zum Beispiel entlassen hat, weil der Mitglied der USPD war.
Ja, aha.
Und es zeigt gleich, weil wir ja jetzt in dieser Umbruchphase waren, also wir haben ja im November, ist ja das neue Reich ausgerufen worden. Und über Weihnachten, weil es so bitterlich kalt war und es kaum Rohstoffe gab und die Leute so verzweifelt waren und schlecht versorgt, sind die halt auf die Straße gegangen und haben halt demonstriert ohne Ende. Auch so ein bisschen generalstreiksmäßig versucht, das Ganze aufzuziehen. Also durchaus idealisiert von den Werten von Rosa Luxemburg. Und das ist ja am Ende auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also die haben, also strategisch völlig blöd, das Zeitungsviertel in Berlin besetzt. Das hatte gar keinen Sinn, außer vielleicht einen symbolischen. Und es wurde dann aber relativ schnell das daraus gedreht, dass im Prinzip Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg für diesen Aufstand verantwortlich sind. Weswegen der dann auch als Spartakusaufstand in die Geschichte eingegangen ist.
Mhm.
Obwohl das war ja diese Spartakusbewegung, hatten wir ja, war ja diese Unterbewegung von der SPD, die dann ja die USPD war,
ja,
am Ende. Und die haben die Spartakus-Zeitschrift veröffentlicht. Deswegen wurden die am Ende die Spartakus-Gruppe genannt. Und die haben halt natürlich immer das linke Gedankengut weiter verbreitet. Mhm. So. Und weil die sich halt auf dieses Gedankengut bezogen haben, haben sie dann später das als Spartakus-Aufstände bezeichnet. Obwohl weder Karl Liebknecht noch Rosa Luxemburg zu diesen Aufständen aufgerufen haben.
Ja, wie war das? If it walks like a duck and quacks like a duck.
Indeed, indeed. Gut, Rosa war jetzt in der Zeit gerade aus der Schutzhaft entlassen und war in Berlin bei Freunden umgekommen. Ja, das war da am Ende auch. Untergekommen. Und dann sind sie und Karl Liebknecht am 13. Januar von militärischen Verbänden, also den sogenannten Freikorps, die übrigens später auch dann an der SS-Bewegung des Nazi-Deutschlands beteiligt waren.
Ja.
Von den Freikorps und von der Bürgerwehr sind die festgenommen worden in der Wohnung von Freunden und sind dann abgeführt worden und wurden dann in der Nähe von Bahnhof Zoo in Berlin unter Androhung von Folter befragt. Tatsächlich war noch ein dritter Mann im Heer, mit im Bunde, der, jetzt muss ich mal kurz gucken. Naja, jetzt habe ich den Namen vergessen. Nun gut. Auf jeden Fall ist es so, dass der überlebt hat, weil er seine Mitkameraden ans Messer geliefert hat und weitere Aufenthaltsorte von USPD-Mitgliedern bekannt gegeben hat.
Ah.
Und Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg haben das nicht gemacht. Deswegen ist die ganze Geschichte für die auch tödlich ausgegangen. Karl Liebknecht ist dann ja in ein Auto verfrachtet worden mit der Bürgerwehr und die haben ihn in den Tiergarten gefahren und dann rückslings erschossen. Und bei Rosa Luxemburg war es so, als sie aus dem Verhörgebäude rausgetreten ist, wurde ihr von dem Jäger Otto Wilhelm Runge mit einem Gewehrkolben mehrfach auf den Schädel geschlagen, sodass sie am Ende bewusstlos war. Sie wurde daraufhin dann in einen bereitstehenden Wagen geschafft und von dem Freikorps-Lieutenant oder Leutnant Hermann Chauchon mit einem Schläfenschuss ermordet. Und dann haben sie sie einfach in den Landwehrkanal in Berlin geworfen.
Hm.
Weil die Leiche von Karl Liebknecht relativ schnell gefunden wurde, aber die von Rosa Luxemburg nicht, ist sie erstmal neben Karl Liebknecht mit einem leeren Sarg beerdigt worden, bis dann ein Schleusenarbeiter am 31. Mai, nee, stimmt gar nicht, Moment, doch, am 31. Mai, ihre Leiche bei Schleusenarbeiten gefunden hat. Und dann Anfang Juni wurde dann ihre Identität bestätigt, sodass sie dann danach endlich standesgemäß beerdigt werden konnte.
Oh.
Man munkelt ja so ein bisschen, dass Friedrich Ebert da seine Finger mit im Spiel hatte, weil die Verantwortlichen das immer, also Zeit ihres Lebens nicht eingesehen haben, dass das ein Mord war, den sie da begangen haben an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, sondern sie haben das als Hinrichtung für die Staatssicherheit klassifiziert und niemand, der an diesem Attentat beteiligt war, hat irgendeine Strafe erfahren oder wenn dann so gering, dass sie eigentlich nicht ins, also
nicht nennenswert,
nicht ins Gewicht fiel. Genau, man munkelt so ein bisschen, weil das ja dieser Freikorps war, dass das unter Umständen vielleicht von Friedrich Ebert auch so ein bisschen initiiert wurde. Also die Flugblätter, die nach dem Spartakusaufstand verteilt wurden, die haben schon dazu aufgefordert, auch Bürgerwehren, dass die halt tatsächlich auch ermordet werden dürfen, weil sie halt Staatsfeinde sind, also Staatsfeind Nummer 1 und Staatsfeind Nummer 2 an der Stelle. Und deswegen haben sie diesen, ich finde tatsächlich, hinterrücksen Mord an beiden nicht als Mord interpretiert.
Ja, aber das ist immer die Sache von wegen, ne? Die Geschichte wird vor den Gewinnern geschrieben. Und das hast du ja auch, ich weiß nicht, wann das war, dass wir in der Türkei hatten wir doch vor einigen Jahren diesen Putschversuch. Und wäre der Putsch gelungen, dann wären die als Helden gefeiert worden und dann hätte es eine neue eventuell Regierung und was weiß ich das gegeben. So wurden sie aber als Verräter hingerichtet.
Ja.
Als Staatsfeinde. Also das ist immer die Frage, wie erfolgreich bist du mit dem, was du machst? Und wer erzählt dann hinterher deine Geschichte?
Auf jeden Fall durfte Rosa Luxemburg nur 38 Jahre alt werden.
38. Überleg mal, was die alles gerissen hat, bis sie 38 war.
Mhm.
Ich bin fast 42 und krieg samstags nicht mal meine Hose angezogen.
Oh nee, 48. Entschuldigung, ich habe 10 Jahre unterschlagen.
48? Okay, dann habe ich ja noch Hoffnung.
48. Du hast noch 6 Jahre Zeit, was zu reißen.
Hey! Ich werde noch mal ein paar Essays schreiben.
Ja, mach das mal.
Ah.
Ja, das war das Leben und Wirken der Rosa Luxemburg und auch deswegen hat sie immer noch so einen großen Stellenwert.
Ja, nice.
Ja.
Ja, aber es ist halt ein bewegtes Leben, da ist so viel drin. Und das, was du sagtest, dadurch, dass es in der Zeit ja auch so viele Bewegungen gab, gesellschaftlich, politisch und national, international, ist es krass, dass ein Name da so rausploppt, weißt du? Also du musst ja wirklich viel Wirkung haben und viel reißen, dass dein Name überhaupt erstmal national und dann auch international bekannt ist.
Und auch so, also die Empörung über ihre Ermordung war auch groß. Es gibt da jetzt da am Landwehrkanal, wo sie reingeworfen wurde oder vermutlich reingeworfen wurde, auch eine Gedenkplakette.
Ja.
Und am bekanntesten ist sie ja auch für den Ausspruch, Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden. Oder wahre Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden.
Ja. Always love the uplifting stories you tell.
You're welcome.
Denk anders und du wirst ermordet.
Ja, ne?
Was ist die
Freiheit und
Moral aus
so.
der Geschichte? Was können wir jetzt daraus ziehen aus der Geschichte?
Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden. Das ziehen wir aus dieser Geschichte.
Okay, da.
Und dass wir hoffen, dass das wahr bleibt.
Ja, okay. Ja, gut.
Aber zumindest wollte ich, wir sind ja gerade noch so im Frauenmonat, da dachte ich, eine Frauengeschichte wäre noch mal wieder sinnvoll.
Wir lassen jetzt mal unter den Tisch fallen, dass das ausgerechnet eine Frauengeschichte ist, wo die Frau stirbt am Ende.
Ja, und wir fokussieren uns auf den Aspekt, dass sie einen nachhaltigen Einfluss auf die deutsche Gesellschaft hatte.
Beeindruckend. Jo, thank you.
Welcome.
Reicht auch, ne?
Hören wir uns in 2 Wochen wieder bei Enigma.
Enigma.
War das besser?
Ja, viel.
Wuhu!
Oh.